Die Prager Hierarchie. Es läge nahe, das Kapitel Prag gleich mit dem Prager Tagblatt zu beginnen, wenn ich auf diesen zwanglos zu bewerkstelligenden Anfang dennoch verzichte, so deshalb, weil das Prager Tagblatt die Gloriole all meiner mit Prag verbundenen Erinnerungen und Erfahrungen, den Gipfel meines ganzen in Prag verbrachten Lebensabschnitts darstellt, und am Gipfel kann man nicht gut anfangen. Nicht einmal dann, ja dann erst recht nicht, wenn er sich auch in manch einer anderen Hinsicht als solcher präsentiert, und wahrlich nicht nur mir. Für jenes Prag, das ich hier im Auge habe, für jenes seltsame Rassen- und Kulturkonglomerat, dessen deutsch-jüdisches Überbleibsel aus den Zeiten der Monarchie sich immer noch darauf berufen durfte, eine von Namen wie Kafka, Rilke, Werfel, Brod und Meyrink getragene Literatur hervorgebracht zu haben, über eines der traditionsreichsten deutschen Theater zu verfügen und wohl auch auf wirtschaftlich-finanziellem Gebiet eine unverhältnismäßig bedeutende Rolle zu spielen, für dieses Prag war das Prager Tagblatt so repräsentativ, dass es füglich selbst zu den Gipfelpunkten gerechnet werden darf, die es repräsentierte. Indessen möchte ich doch lieber von einem der anderen und nicht minder füglichen Anhaltspunkte ausgehen, die sich bereits früher angeboten haben. Ich denke da vor allem an Frau Löwenthal, Prags prominente Gastgeberin, die schon im kulinarischen Zwischenspiel ruhmbegrenzt aufgetreten ist und mir schon dort Gelegenheit gab, auf die für Prag so überaus kennzeichnende Wechselbeziehung zwischen erstrangiger Küche und erstrangiger gesellschaftlicher Position hinzuweisen, auf die hierarchische Strenge, mit der die Prager Gesellschaft eingeteilt wurde oder sich selbst einteilte, denn außerhalb ihrer hatte das alles keine Geltung und innerhalb hielt sie sich für so unanfechtbar gut, dass sie den andernorts üblichen Begriff der guten Gesellschaft erst gar nicht akzeptierte und es bei bloßer Gesellschaft bewenden ließ. Der Chronist bleibt auf beispielhafte Anekdoten angewiesen, was ja a priori in seiner Absicht lag, hält er doch Anekdoten seit jeher für schlüssiger und aufschlussreicher als langatmige Analysen. So ließe sich für die prekär ausgewogene Hierarchie, die beispielsweise im Bankwesen herrschte, kein besserer Beleg finden als jenes Gespräch, das aus dem Café Savarin am Graben berichtet wird, wo sich alltäglich nach dem Mittagessen, um das Erscheinen der Abendzeitung mit den Schlusskursen der Börse und den letzten Wirtschaftsnachrichten abzuwarten, die Prager Finanzgewaltigen zusammenfanden, die Präsidenten, Generaldirektoren und Prokuristen der großen Bankhäuser, nur der großen, denn die bescheideneren Privatbankiers, mochten sie sich noch so noblen und soliden Rufs erfreuen, hatten zu diesen Zusammenkünften keinen Zutritt und würden auf Befragen zweifellos erklärt haben, dass sie ihn gar nicht suchten. Dort also, im Café Savarin, äußerte eines Nachmittags, während er seine Zigarre in Brand setzte, der als Aktienfachmann geltende Generaldirektor Winternitz von der Länderbank die nachlässig gemurmelten Worte: »Triefeiler wird man abstoßen müssen, bevor sie fallen.« »Woher wissen Sie das?« fragte ebenso beiläufig und kaum von der Zeitungslektüre aufblickend Herr Fanto, Prokurist der Merkurbank, wobei er zweifellos erwartete, dass die Information seines Kollegen aus Spitzenregionen käme und nicht etwa aus einem privaten Kleinbetrieb. »Der Popper von Selig hat's mir gesagt«, antwortete Winternitz. Da nun das Bankgeschäft Selig tatsächlich zu jenen zählte, die von den Großen zwar als durchaus honorig angesehen wurden, dies jedoch über die Achsel, löste Winternitzens Antwort einige Überraschung aus. Es war Generaldirektor Hecht von der Unionbank, der ihr Ausdruck verlieh. »Was ist los?« fragte er indigniert. »Selig hat auch schon einen Popper?« Natürlich bedeutete Popper in diesem Zusammenhang keine Person, sondern die Chiffer für einen Aktionsradius, der einem Unternehmen von der geringen Bedeutung des Seligschen nicht zustand. Nach Herrn Hechts Auffassung hatte ein Bankgeschäft dieses Ranges offenbar nur aus dem Bankier zu bestehen. Um eine konkrete Namensangelegenheit ging es im Fall des ehrgeizigen Bankbeamten Nelkenblum, der seinen Namen geändert haben wollte, wie das in jenen Jahren von den Inhabern ausgefallener oder komisch klingender und obendrein deklariert jüdischer Familiennamen häufig gewünscht wurde, meistens als Vorbereitung zur Taufe. Herr Nelkenblum reichte also ein Gesuch um Namensänderung ein und wurde von der zuständigen Behörde aufgefordert, eine ausreichende Begründung für seinen Wunsch beizubringen. Der Name Nelkenblum sei ihm in seiner Berufskarriere hinderlich, brachte Herr Nelkenblum bei. Das müssten seine Arbeitgeber bestätigen, antwortete die Behörde. Herr Nelkenblum begab sich also zu seinen Arbeitgebern in die Direktion der Prager Commerzbank, trug ihnen sein Anliegen vor und verließ das Direktionszimmer mit einem Dokument des folgenden Wortlauts: Auf Wunsch von Herrn Bernhard Nelkenblum bestätigen wir gerne die Notwendigkeit der von ihm angestrebten Namensänderung, da sich der Name Nelkenblum auf sein berufliches Fortkommen nachteilig auswirken könnte. Gezeichnet: Veilchenfeld, Generaldirektor, Rosenblatt, Prokurist.